Ich glaube nicht so viel an strenge Struktur, aber ein bisschen Muster brauche ich schon. Vorher war immer viel durchspielen und das habe ich immer noch viel durchspielen. Vor allem vor den Auftritten, nachdem ich die Routine, technische Routine gemacht habe. Also ich mag auch diese Performen üben, indem ich wirklich loslasse und spiele. Das finde ich, muss man auch üben. Weil es ist sehr schwer mit Musik, seine eigene Fortschritt messen zu können.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist Emily Fendt. Mit Emily habe ich mich noch im alten Jahr, also vor Weihnachten, in ihrem kleinen Wohnort in der Nähe von Wuppertal getroffen. Emily ist in Straßburg geboren und hat dort ihre ersten musikalischen Schritte gemacht, bevor sie nach Köln zum Studieren kam. Sie hat schon in den großen Konzertsälen gespielt, Preise abgeräumt und kürzlich sogar ihr zweites Album mit eigens für ihr Duo komponierter Musik veröffentlicht. Was ich an Emily besonders spannend finde, ist, dass sie einen sehr modernen Zugang zu ihrem Instrument hat. Wie ich gelernt habe, ist es bei Gitarristen vor allem eine Frage von Fingernägeln und Gitarrenbauart. Sie sagt, dass jeder Übetag für sie wie ein kleines kreatives Projekt ist. Es gibt also keine immer gleiche Routine, sondern eher einen Abgleich mit dem, was sie aktuell am meisten braucht. Wir haben darüber gesprochen, wie man mentale Blockaden überwindet, wie Emily ihren Überalltag variiert und welche Methoden sie für ihre Schülerinnen und Schüler nutzt. Emily ist unglaublich reflektiert, offen und hat dabei eine herrlich entspannte Art, über ihre Arbeit zu sprechen. Viel Spaß mit dem Interview. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Kreieren, schaffen, was erfinden.
Heißt das immer automatisch, dass es dann neu sein muss beim Üben?
Nein, aber jede Übe-Session sozusagen muss man neu gestalten, je nach Tag, je nach Laune, je nach dem, was man braucht. Ne?
Mhm. Okay, da bin ich mal gespannt gleich, wie wir das dann so in die Einzelteile zerlegen können später. Gibt es bei dir denn eine Musik, die gerade in Dauerschleife läuft?
Also eine Musik besonders, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe so Playlists, meistens Techno, aber auch sehr gemischt. Manchmal, ich liebe Musik von Chopin, also die Aufnahme von Claudio Arrau, das finde ich besonders schön. Oder Piazzolla Quintett, solche Sachen, aber immer sehr eklektisch gemischt, ja.
Ich habe letztens lustigerweise, es gibt so ein Zitat von so einem Instrumentalpädagogen, der hat gesagt, dass bei ganz vielen Musikschülern die Koexistenz zwischen Mozart und Techno, dass es da ganz viele Gemeinsamkeiten gibt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der wirklich Techno dann auch gehört hat, als klassischer Musiker oder sowas. Also bist du die Erste?
Gut. Nicht gut.
Gibt's eine CD oder vielleicht auch einen Künstler, Künstlerin, die dich auf dein Spiel sehr geprägt hat, wie so eine Art Vorbild zum Beispiel?
Also vorbildsmäßig von Musiker her, ich finde Inspiration von vielen verschiedenen Leuten. Wenn ich irgendwas höre, was mich berührt, also für mich ein Vorbild ist eher eine Person, wo man die Werte oder Verhalten als Vorbild nimmt. Aber so musikalisch jetzt ist schwer zu sagen.
Ja. Okay, also keine konkrete Person, wo du es jetzt auf diese, also dass du zum Beispiel sagst, weiß nicht, bei Person XY finde ich super schön, wie der Klang ist und bei Person, weiß ich nicht, Z mag ich die Phrasierung, also eher so dann bei dir wahrscheinlich.
Also als wirklich so Klangideal unter den Gitarristen gibt der sehr bekannten David Russell. Man sagt, der hat so der goldenen Klang, das ist sehr voll und warm und klar und alles. Da könnte ich sagen, das wäre vielleicht mein Klangideal, ja.
Mhm. Okay, ja, sehr spannend. Um vielleicht all den Leuten, die dich noch nicht so gut kennen, ein bisschen näher zu bringen, habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt. Du hast einen Joker, okay. Das heißt, bei einer Frage kannst du skippen. Bei den anderen Fragen bin ich sehr gespannt, wie du dich dann entscheidest. Deutschland oder Frankreich?
Oh nein, das ist so fies. Ja, boah, Ich habe nur ein Wort, oder darf ich ein bisschen erklären?
Du kannst erklären, klar.
Okay, also ich würde schon Deutschland sagen, weil hier kann ich von meinem Beruf leben und dafür muss man schon dankbar sein. Mhm. natürlich Frankreich, das ist meine Heimat, aber das ist auch dann quasi jetzt zu Familie verbunden und mittlerweile auch Urlaub. Also deswegen ist es schwer zu entscheiden, aber Deutschland, ja, es hat mir sehr viel gebracht.
Stadt oder Land?
Land.
Das merkt man. Ja. Francisco Tárrega oder Bob Dylan?
Ja, also Tárrega, ja, wahrscheinlich Tárrega. Bob Dylan, ich habe ganz viel Respekt für die Texte und die Poesie dahinter. Aber Tárrega, ja, als es ist meine junge Gitarrenjahren sind von Tárrega mehr geprägt als Bob Dylan, ja.
Ich kam auf die Frage, weil ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du ja erst mit 16 Jahren zur klassischen Gitarre kamst und davor deine Mama zu dir gesagt, also erstmal die normale Ausbildung und ganz viel Popgitarre. Das heißt, was war der Auslöser? Wie kam der Wunsch, irgendwann dann mit 16 zu sagen, ich möchte die klassische Gitarre spielen?
Also das stimmt, meine Mama war nicht direkt dafür, dass ich ins Konservatorium gehe, weil sie hatte ein bisschen Trauma von der ganzen akademischen Ausbildung der Musik in Frankreich, davon auch wegen Solfeggio und solche Sachen. aber ja, ich kam dazu, weil ich war immer mit eher nach Gehör zu spielen oder Tabulaturen. Und mir fiel immer etwas am Instrument. Ich habe gesehen, okay, die Sachen, die ich auf Internet finde, Tabulaturen oder Sachen, die ich probiere nachzuspielen, mir fehlt etwas. Ich habe das Gefühl, ich kann mehr aus diesem Instrument rausziehen, mehr Expressivität oder mehr einfach mehr Noten oder interessantere Sachen, Effekten. Und dann habe ich mit 16 angefangen, klassischen Stücken zu lesen und zu entdecken. Und da habe ich mich immer progressiv mehr verliebt. Eine große Wand war Notenlesen. Das war das größte Problem. Also ich habe eine sehr lustige Geschichte. Damals habe ich angefangen, Unterricht zu nehmen bei Veronique von Dürling. Mhm. Meine ersten wirklich so klassische Gitarrestunden. Und die kam mit einer Sonatine von Mauro Giuliani, so klassischer Komponist. Und okay, sie gibt mir die Noten, super. Sie erklärt mir ein bisschen, wie ich das machen soll. Ich gehe nach Hause, ich habe keine Ahnung mehr, wie man das spielt, weil ich kann keine Noten lesen. Also hatte ich ein Software, das heißt Guitar Pro. Und in diesem Software kann man Noten eingeben und das wird alles in Tabulaturen transkribiert quasi. Und dann habe ich das so gemacht für das ganze Stück und auswendig gelernt. Und zwei Wochen später kam die nächste Stunde. Ich komme zum Unterricht, ich spiele vor. Die Lehrerin ist froh. Sagt mir, oh, okay, gut, lass uns jetzt arbeiten. Kannst du bitte von der Stelle anfangen? Natürlich kann ich nicht von der Stelle anfangen, weil ich habe keine Ahnung, was da steht. Ne? also diese Noten lesen, das war am Anfang nur Schmerzen, das muss ich sagen, weil ich habe dann mit 18 angefangen, ins Konservatorium zu gehen für Unterricht und da musste ich nachholen. So, ich saß da mit 18 Jahre alt im Unterricht mit anderen Schülern, die 9 oder 10 sind, die mir Madame nennen.
Die französische Höflichkeit.
Genau. Und also das war ziemlich interessant. Aber okay, dann ging ich zweimal der Woche zum Unterricht, so um intensiver nachzuholen. Und dann am Ende habe ich mich auch in diese Noten lesen und Musik aus kleinen schwarzen Punkten zu entdecken verliebt. Ja.
Ja, spannend. Das heißt, du hast in der ersten Lehrerin gar nicht gesagt, dass du gar keine Noten lesen kannst am Anfang?
Also das war nicht das Thema, weil ich habe immer nach Gehör gespielt und später Tabulatur entdeckt. Und er hatte ein eigenes System für seinen Schülern, was sehr, sehr effizient ist, um sehr schnell zum Spielen zu kommen. Man kann innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen schon eine einfache Melodie spielen, was eigentlich schon... Das ist schwer zu erreichen. Also ich unterrichte selbst und nach ein paar Wochen können meine Schüler manchmal nicht eine einfache Melodie spielen. Also der benutzt eine Nummer für jeden Ton. Do ist 1, Re ist 2, Mi 3 und so weiter.
Mhm. Na ja, spannend. Ich komme mal später nochmal drauf. Mhm. Aufstehen oder Snooze?
Oh, Snooze.
Das heißt, dein Übeltag geht nicht morgens los?
Doch, nach dem Snooze. Oh, aber ich will es ändern.
Ja, okay. Ja, das ist ja bald der erste wieder, Neujahr, und dann kannst du dir einen Neujahrsvorsatz vornehmen.
Ja, nein, das schafft nur Schuldgefühle.
Okay. wenig und oft oder selten und viel?
Oft und viel. Nee, okay, wenn man wählen muss, dann vielleicht bin ich schon oft.
Unterrichten oder Konzerte spielen?
Konzerte spielen.
Konzerte spielen oder produzieren?
Konzerte spielen.
Duo oder Solo?
Solo.
Ah, krass. Das fand ich spannend. Jetzt im Dezember kommt ja auch bei dir ein neues Album raus, ein Duo-Album. Ja. Wenn du vielleicht ganz kurz, wir kommen vielleicht später nochmal vielleicht ein bisschen intensiver drauf, aber wenn du jetzt vielleicht ganz kurz so in den Vergleich gehst zwischen deinem Solo-Album und dem Duo-Album mit, Andreas Hermanski.
Genau.
Also Klarinette und Gitarre. Würdest du sagen, dass die Vorbereitung sich da sehr stark unterschieden hat im Vergleich zu deinem Solo-Album, dem letzten?
Ja, es gibt diese Probenfaktor, ne? Also man bereitet sich für die Probe vor. Musikalisch gibt es nicht nur diese ich drucke mich aus, sondern ich kommuniziere. Das ist auch noch eine andere Sache. Und es gab auch kein Repertoire wirklich so für Gitarre und Klarinette. So, das haben wir alles im Auftrag gegeben. Das war ein Riesenprojekt, die Gelder erstmal zu finden für die Kommission, ne? Und dann für die Produktion, Label, sehr viel Organisation. Also ich bin sehr froh, dass es diese Stücke gibt. Ich bin ziemlich stolz auf diesem Projekt. Aber ich muss sagen, dass wenn ich Solo spiele, übernehme ich die ganze Verantwortung. Und das geht dann auch nur um mich. Mhm. Und es kann ein bisschen megalo klingen, aber ich muss sagen, dass ich dieses Gefühl sehr mag.
Routine oder Abwechslung?
Routine.
Du hast noch einen Joker.
Ich habe einen Joker, ja. Vielleicht nehme ich meinen Joker für diesen.
Ja, das ist auch die letzte Frage, von daher hast du ihn gut gewählt auch auf jeden Fall. Ja. Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Wenn du jetzt nach dem Snoozen die Gitarre dir greifst, was ist das Erste, was du dann spielst? Womit geht der Tag quasi dann los?
Also da kommt es drauf an. Also ich glaube nicht so viel an strenge Struktur, aber ein bisschen Muster brauche ich schon. Es gibt dann sozusagen zwei Muster. Entweder stecke ich in der Vorbereitung kurz vor dem Auftritt, so eine Woche davor oder am Tag der Auftritt. Oder Auftritt ist erst in ein paar Wochen, ich habe Zeit. Ja, also wenn ich kurz vor dem Auftritt bin, dann um mich zu beruhigen, mag ich ein bisschen Struktur, dann habe ich eine Warm-up-Routine, was ich vom Gitarristen Lukasz Kuropaczewski gelernt habe. Es ist sehr basiert auf seine Technik wieder zu kalibrieren, indem man nie einen Ton spielt mit der rechten Hand, also für uns rechte Hand ist Ton produzieren, ohne dass die linke Hand komplett vorbereitet und bereit ist. Das vermeidet dann, dass unsaubere Töne rauskommen. Mhm. So, das ist dann alles mit Metronom auf 60, ganz streng, eventuell 70, wenn man keine Zeit hat. Und es gibt eine Reihenfolge an Übungen mit Bindungen. Also es ist seine Routine und für mich klappt das gut. Wenn ich viel Zeit habe und ich stehe nicht kurz vor dem Auftritt, dann mag ich gerne ein bisschen so kreativer umgehen und entweder mache ich ein bisschen Blattspiel, weil, wie ich gesagt habe, für mich diese Noten lesen war sehr lange eher nicht meine Stärke. Dann entweder ein bisschen Blattspiel oder ich nehme mir Zeit, um ein Programm erstmal zu lesen, was ich in 6 oder 7 Monate erstmal spielen muss. Dann lerne ich ein bisschen die Stücke kennen. Ich mache mir Ideen über die Interpretation, was ich da machen will. Wie klingt diese Stimme in Kombination mit dieser Stimme? Ich exploriere ein bisschen das Stück, verschiedene Tempi und so weiter.
Dann hast du ja quasi wie so, wir können es ja mal ganz grob so zwei Routinen nennen. Mhm. Hat es dann in dieser festgelegten Warm-up-Routine, die du vorher so ein bisschen beschrieben hast, hat es da denn Bausteine, die du manchmal auch dann trotzdem in diese wenn es schnell gehen muss, Routine einfliegt? Also gibt es bestimmte Sachen, von denen du sagst, okay, die mache ich auf jeden Fall immer, weil die irgendwie wichtig sind für bestimmte Fertigkeiten auf dem Instrument beizubehalten? Oder würdest du sagen, dass dein Programm irgendwie jeden Tag dann doch sehr anders immer ist?
Also diese Routine, die mache ich auf keinen Fall jeden Tag. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das empfiehlt auch Lukasz Kuropaczewski. Aber Das ist eine sehr gute Routine, um seine Technik zu kalibrieren. Und deswegen an dem Tag, wo ich einen Auftritt habe, das mache ich auch ganz und respektiere jeden Aspekt. Aber diese Routine geht nicht um Variation. Es geht nicht um die Übungen, die man macht, sondern um wie man die macht. Mhm. Und deswegen einfach so lassen, wie es ist und sich lieber ganz genau auf dem feinen motorischen Aspekt zu konzentrieren, von wie ich es mache.
Also übst du immer schon so, wenn du vorher gesagt hast, du hast ja relativ spät dann angefangen am Konservatorium und dann auch relativ spät mit Noten. Das heißt, wahrscheinlich war deine Überroutine irgendwann auch mal anders gewesen. Also wie hat sich das entwickelt so im Laufe der Jahre?
Also es gab immer in meiner Routine sozusagen, dieser Routineaspekt ist ziemlich neu. Ja? Das gibt es erst seitdem, dass ich professionell tätig bin. Ne? Mhm. Vorher war ein bisschen mehr Freestyle. Und in meiner Routine gab es immer viel Durchspielen, einfach spielen, Musik machen. Und das war immer so vor dem Studium. Dann habe ich mit dem Studium angefangen und habe mich ein bisschen mehr mit Übemethoden beschäftigt, so Corto, punktierte Methoden, mentales Üben, so weiter. Aber ja, vorher war immer viel Durchspielen und das habe ich immer noch viel Durchspielen, vor allem vor den Auftritten, nachdem ich die Routine, technische Routine gemacht habe. Also ich mag auch diese Performen üben, mhm. indem ja. ich wirklich loslasse und spiele. Das finde ich, muss man auch üben.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf auf jeden Fall. Ich würde noch ganz kurz einmal, du hast gerade das mentale Üben angesprochen. Mhm. Wie gehst du da vor?
Also wenn ich kurz vor dem Auftritt bin, ich möchte vor allem sicherstellen, dass ich beim Spielen nicht denken muss, okay, wie mache ich diesen Rhythmus oder was für eine Dynamik steht jetzt oder solche Sachen. Dann gehe ich dem Stück mit den Noten in meinem Kopf durch, so jede Geste, was ich mit beiden Händen mache und mit welcher Intensität und wie viel Kraft, manchmal auch, wenn es technisch gefordert wird, welche Position habe ich mit meinen Ellenbogen, meinen Schultern eventuell. Manchmal sogar mein linker Bein, wenn ich einen anderen Winkel von der Gitarre, das denke ich alles mit. Und ja, ich solmisiere auch die Stücke ganz viel, vor allem für zeitgenössische Musik. Also ich habe im Programm von Toru Takemitsu In the Woods. Das ist, ja, es gibt ziemlich viele Feinheiten, sowohl rhythmisch als dynamisch. Und dann solmisiere ich das quasi in meinen Kopf.
Also gehst quasi Melodie dann wirklich auch laut durch. Das ist ja nicht mehr nur im Kopf oder machst du dann Do, Re, Mi, Fa, So im Kopf wirklich nur?
Also ich schlage der Takt und sage die Noten auf die Zählzeiten, wo die hingehören. Ne? Mhm. Entweder mache ich das mündlich oder das reicht mir, dass ich es im Kopf mache. Mündlich ist oft effizienter. Mhm.
Und bei Akkorden, wie machst du es da?
Ich konzentriere mich entweder auf den Bass oder auf der obere Note, je nachdem. Aber okay, Akkorden, dann sind nicht nur Akkorden, sondern mehrere Stimmen übereinander. Dann mache ich auch, wenn es polyphonisches Stück ist, wie Barock oder vor allem Renaissance-Musik, dann gehe ich auch anders damit um. So mentales Üben ist dann wirklich am Instrument, dass ich eine Stimme, also ich drücke alle Stimmen mit der linken Hand, aber ich spiele mit der rechten nur eine Stimme innerhalb von diesem Akkord der linken Hand.
Okay, genau.
Oder ich spiele eine und singe die andere, je nachdem.
Hast du dich schon mal gefragt, wie du diesen Podcast unterstützen kannst, ohne dabei einen Cent auszugeben? Es ist wirklich super einfach. Du kannst den Podcast mit einer Bewertung unterstützen. Auf Spotify klickst du dazu einfach auf die Show, gehst auf das Drei-Punkte-Symbol und wählst Show bewerten. Bei Apple Podcasts scrollst du auf der Show-Seite ganz nach unten und dort kannst du direkt eine Bewertung abgeben. Das dauert nur wenige Sekunden, hilft mir aber enorm, neue spannende Gäste einzuladen und die Show noch besser zu machen. Vielen lieben Dank dir schon mal für deine Unterstützung. Jetzt fand ich es vorher spannend, du hast auf die Frage auch geantwortet, dass du so nach dem Blattspieler vor allen Dingen und du dann ein Programm, was du dann in, weiß ich nicht, 6-7 Monaten erst aufführen musst, so ein bisschen explorativ dir anschaust und so und guckst, wie kann man da rangehen, welche Ausdrucksmöglichkeiten möchte ich da reinbringen, welche persönlichen Note und so möchte ich da reinbringen. Nutzt du dafür Tools? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn du jetzt beispielsweise ein neues Stück erarbeitest dir, um quasi da deine persönliche Note reinzubringen. Nimmst du dich auf beispielsweise, schreibst du auf, dass du an der und der Stelle gern die und die, weiß ich nicht, Expressivität reinbringen möchtest. Wie kann man sich denn erarbeiten wirklich von so neuen Werken vorstellen?
Ich probiere nicht zu viele Gitarrenaufnahmen zuzuhören, aber man kennt die natürlich, ne? Also ich weiß, es gibt Standards und es gibt auch Aufnahme oder Version von anderen Gitarristen, die besonders sind, in dem, dass es eine starke Entscheidung auf dem interpretatorischen Aspekt.
Genau, ja.
Aber dann probiere ich auch für mich selbst. Ich spiele die Stelle aber eher in eine Stilrichtung, also nicht Stilrichtung, aber sondern eine. Ich probiere die Stelle in eine Art und Weise zu machen, so lass uns sagen, mit einfachen Worten, fröhlich oder traurig. Natürlich ist es viel feiner als das, oder mehr artikuliert oder lauter oder langsamer, schnell. Das sind auch Sachen, die konkret, weil wenn man nur traurig oder fröhlich sagt, das sagt musikalisch eigentlich nicht viel. Das ist alles Dynamik, Artikulation und ja, also ich probiere verschiedene Varianten und ich gucke, was mir am besten passt und was stilistisch nicht komplett daneben ist.
Und da hinten ist das gleiche Aufnahmegerät, wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen, das heißt, du nimmst dich auch dann selbst wahrscheinlich auf und hörst es dir an und guckst, okay, passt das zu dem, was ich mir im Kopf vorgestellt habe oder brauchst du noch mehr und sowas?
Ja, ich nehme mich auf. Nicht so oft, wie ich sollte. Vielleicht. Vielleicht sollte ich das öfter machen. Also ich weiß, ich sollte es öfter machen. Aber wenn ich es mache, das ist immer sehr, sehr nützlich. Das ist wirklich ein Spiegel, ne, vom Klang. Und dann hat man direkt ein Feedback von sich selbst.
Und du hast vorher schon Korto angesprochen. Ich finde es so spannend, weil wir hatten es jetzt schon ein paar Mal im Podcast, dass wir hatten nicht das explizit mit der Korto-Methode dann benannt, aber ein variantenreiches Üben geht ja in eine ähnliche Richtung, wenn man sagt, man möchte das Stück in anderen Genres beispielsweise spielen, man möchte die Phrasierung ändern, die Artikulation ändern, also du hast ja vorher diese punktierte Methode angesprochen, dass man die Notenwerte einfach abändert. Ist das auch eine Art und Weise, wie du dir dann so schwere Stellen erarbeitest, wenn du merkst, okay, das ist alles technisch sehr herausfordernd, dass du anfängst, Rhythmen zu verändern, damit das für dich irgendwie lernbarer wird?
Ja, genau. Ganz genau. Also ich übe nicht alles punktiert oder alles corto oder alles mental, sondern über die Studiumjahre habe ich so ein Toolbox an Methoden gesammelt und ich benutze die Methode, die ich brauche, je nachdem, was ich brauche.
Naja. Jetzt hast du vorher auch gesagt, dass du selber unterrichtest. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, wenn man weiß um die richtigen Tools und Methoden, aber die auch entsprechend an junge Menschen weiterzugeben. Wendest du da die gleichen Prinzipien an wie bei dir oder brichst du das da mehr runter und versuchst das da auf, also wahrscheinlich müsstest du nicht jedem Schüler sagen, das soll sich aufnehmen zu Hause, kann ich mir vorstellen. Aber wie brichst du deine Sachen, von denen du weißt, ah krass, das hat mir super gut geholfen. Wie baust du das in deinen Unterricht ein?
Also ich sage doch meinen Schülern, die müssen sich aufnehmen. Ja. Aber vor allem, wenn die ein Stück fertig geübt haben, bevor dass man zum nächsten springt, dann, um das schön abzuschließen, mache ich auf im Unterricht eine Videoaufnahme von denen und schicke es, damit es in ein paar Monaten einen Fortschritt messen können, weil es ist sehr schwer mit Musik, seine eigene Fortschritt messen zu können. Und was dem Unterricht angeht, doch, also ich habe nie das Gefühl, dass ich unterrichte, sondern ich habe immer, das Gefühl, dass ich das Üben beibringe. Oder dass ich den Schülern beibringe, wie sie sich selbst unterrichten, sozusagen. Ja. Dann jeder Unterricht gibt es eine andere Methode. Natürlich sind das einfachere Methoden, also je nach Niveau, ne, vom Schüler eigentlich. Manchmal kann das schon ziemlich weit gehen, ne? Aber das mit Metronom zu spielen, das muss man auch üben. Also am Anfang vor allem, wenn man das nicht so oft macht, das kann einem sehr schwer fallen. Für kleine Schüler, ich benutze eine sehr einfache, pauschal Drei-Schritte-Methode. Erstmal mit einem Schlag die Töne lesen, dann der Fingersatz von der linken Hand anstatt Ton zu sagen, so leere Seite ist 0, zweite Bund ist 2. Und dann auch die rechte Hand. Erstmal mit Namen von den Fingern, also P-I-M-A. Und dann auch mit Namen von der Seite, wo der Ton gespielt wird. Mhm. Und dann erst dürfen die das Stück spielen.
Ah, ja,
so,
okay.
Das ist quasi eine Einleitung ins mentale Üben für Sechsjährige.
Ah ja, spannend. Das ist interessant. Ich bin kurz noch hängen geblieben, du hast vorher gesagt, um den Schülerinnen auch den Fortschritt sichtbar zu machen. Kann man sich dann auch bei dir vorstellen, dass du manchmal alte Aufnahmen von dir selber anhörst, um deinen eigenen Fortschritt nochmal so ein bisschen, so an schlechten Tagen, die ja jeder mal irgendwie hat, die alte Aufnahme anhörst, um zu sagen, ah okay, nee, also so schlimm wie heute ist es nicht, weil es klang schon mal schlimmer, das Stück.
Ja, also ich mache das nicht bewusst wie, okay, heute habe ich ein schlechtes Gefühl über mein Spiel, so gehe ich Videos gucken, sondern es ist eher, wenn ich meinen PC aufräume und dann finde ich diese Aufnahme und dann sehe ich das und sage, oh krass, okay, so schlimm ist das nicht, das stimmt. Aber so bewusst meine eigene Aufnahme zu hören, von ein paar Jahren, das mache ich jetzt nicht. Nein, ich habe keine Zeit dafür.
Jetzt hatten wir es vorher schon, ich weiß gar nicht, ob wir das im Vorgespräch hatten oder ob wir das, doch, wir hatten es. Wir hatten es vorher schon. Wir hatten vorher schon ganz kurz davon gesprochen, so eine Art Klangideal. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin in der Welt der klassischen Gitarristen relativ neu. Ich habe jetzt nicht so viele Personen da gekannt und habe mir in der Vorbereitung dann von ein paar Stücken von deinem letzten Soloalbum auch andere Versionen angehört von anderen Musikern und Musikerinnen und fand es sehr, sehr interessant zu sehen, wie verschieden die Interpretationen sind und auch vor allem der Klang. Und mir ist aufgefallen, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, vielleicht siehst du es auch ganz anders, dass dein Klang ja schon sehr eigen ist, also man erkennt ihn auf jeden Fall sofort, beziehungsweise auch sehr modern klingt. Du hast vorher schon gesagt, dass du so einen Klang-Hero, also wenn man Vorbild nutzen möchte, das Wort, hast du vorher schon jemanden genannt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du es geschafft, da dein eigenes Klangideal auf der Gitarre zu etablieren? Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess gewesen über einen sehr langen Zeitraum auch, ne?
Generell mit Gitarre spielen oder in der Gitarrenwelt, wenn man kann nicht über Klang reden, ohne über Nägel zu reden, ne?
Ah ja.
Und ich habe der Unglück und Glück, der Glück oder die Glück?
Das Glück, aber...
Also ich hab gleichzeitig das Glück und Unglück, dass ich habe sehr, sehr schlechte natürliche Nägel.
Aha.
Also ohne Kunstnägel könnte ich keine Gitarre spielen, ne? Dann musste ich von sehr früh an, also eigentlich sobald, dass ich klassisch spielen wollte, mich mit Gelnägel beschäftigen. Und dann hat man wirklich die Möglichkeit, das unendlich neu zu machen, ohne zu warten, dass es wieder wächst. Das bedeutet, man kann wirklich skulptieren, ein Profil von Nagel, die Dicke, die Fläche, das Material, das kann man alles sehr viel suchen. Also dieses Suchen, das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen am Anfang und ich widme immer noch vielleicht 1-2 Stunden der Woche dafür.
Krass.
Ja, und ich muss die jede 2 Wochen quasi neu machen, wenn ich intensiv spiele. Und ja, das nimmt viel Zeit, aber dafür habe ich wirklich Kontrolle über, wie ich will, dass es klingt, ne? Und dann, ich spiele eine Gitarre, was Doppeldecke ist. Das sind so modernere Instrumente, die haben eine große Projektion. Ich finde, dass die sehr oft sehr warm klingen können. Also meine auf jeden Fall. Und benutze Carbon-Saiten der Marke Savarez. Also das ist für Gitarristen, das klingt alles sehr Klischee. Für dich vielleicht nicht, aber so Gelnägel, Doppeldecke-Gitarre aus Zeder mit Carbon-Saiten, das ist total, es gibt zwei Richtungen. Die andere Richtung ist traditionell Fun-Bracing-Gitarre aus Fichte mit Nylon-Saiten und Naturnägel. Ne?
Okay.
Und ich bin eher der andere Richtung, so gefällt mir persönlich besser.
Da war man modern ja gar nicht so falsch, dann das irgendwie so dieses, ja, ich fand es irgendwie, es klang sehr, also ich weiß nicht, kennst du Ralph Towner, den Jazz-Gitarristen?
Nee, leider nicht. Ne?
Okay, und das lustigerweise ist der einzige gewesen, der Solo-Gitarre, wo ich so wusste, also John Scofield logischerweise und so, aber wo mir irgendwie so, ich habe das gehört und es gibt so ein paar, muss man hören, von ECM, so ein paar coole Alben von dem. Und bei manchen Stellen dachte ich so, ah krass, das hat irgendwie so ein, es klingt so ein bisschen danach. Also natürlich sind die, also ich habe irgendwie jetzt die Sonate 3 von Manuel Puccini, ne?
Ponce, genau.
Ponce, sorry, genau. Mir ein paar Aufnahmen da angehört und dachte so, ah krass, aber irgendwie, also die Akkorde sind auch wahrscheinlich sehr modern und die Struktur von dem Song ist relativ modern. Aber das klang irgendwie so, ich dachte, ah, das ist irgendwie, hat das so einen sehr zeitgenössischen Charakter auf jeden Fall, der Klang. Aber würdest du dann schon sagen, dass das alles irgendwie Equipment getrieben ist? Also machen es am Ende wirklich nur Nägel, also kann man es runterbrechen auf Nägel, Saiten und Instrument?
Nicht nur. Also ich meine, die Nägel, man kann mit Naturnägel auch einen sehr modernen Klang erzeugen. Ne? Das ist kein Ding. Ich benutze Gelnägel, weil ich muss. aber eine Doppeldecke-Gitarre spiele ich, weil ich will. Und Carbon-Saiten auch, weil ich will, weil es meinem Ideal entspricht. Aber dann, es gibt auch manchmal Tage, wo ich meine Nägel nicht so gut gemacht habe und ich muss trotzdem spielen und trotzdem einen guten Klang machen und dann findet man irgendwie den Weg. Also die Nägel sind auch am Ende nur ein Tool. Das ist wie ein Pläckchen, am Ende, was an dein Finger geklebt ist oder gehört zu dem Finger. Und dann ist es auch der Anschlag, was man wechseln kann. Nicht nur der Anschlag, sondern auch die Intensität. Wie tief gehe ich in der Saite oder wie tief drücke ich die Saite runter, um mehr Volumen oder mehr Fingerkuppe für, ja, wie lange gleitet mein Finger auf der Saite. Diese ganzen Faktoren ist das, was macht, dass ein Klang so klingt oder anders. Und das machen nicht nur die Nägel.
Naja, ich habe ganz das Bedürfnis, auf die Nägel jetzt zu gucken, auch, ja, weil. Klar. Naja, aber nur eine Hand dann wahrscheinlich, ne?
Ja, klar. Okay. Und der Kleinfinger auch nicht.
Was ist da? Das ist echt
Das ist mein echter Nägel, weil mit dem Kleinfinger zupft man nicht in die Richtung Finger von außen nach Richtung Handball, sondern. Also manche machen das, ich nicht. eher nach außen, so für Rasgiado und solche Sachen.
Ah, okay. Ja, spannend. Also sehr, sehr interessant. Ich hätte wahrscheinlich andauernd Angst, mir irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, am Kochen bin, am Hausarbeit machen bin, dass mir irgendwie da die Nägel
abreißen. Ja, es ist die Beste.
ja. Als Trompeter hat man immer den Pain, wenn es draußen kalt ist, also so im Winter, dass die Lippen ja ganz trocken werden. Ja. Man ist andauernd am Cremen. Man ist einfach andauernd, immer so ein Vaseline-Stift dabei und dann ist man andauernd immer am... Naja, jeder hat so sein Päckchen zu tragen, sagt man im Deutsch. jetzt hast du es vorher schon gesagt und ich könnte mir fast schon vorstellen, dass ich die Antwort jetzt schon weiß auf die Frage, aber ich stelle die Frage stelle ich dir trotzdem. Mir ist aufgefallen, in all deinen Videos, die ich gesehen habe bisher, dass du immer auswendig spielst. Jetzt kann ich mir fast vorstellen, dass es wahrscheinlich auch daher kommt, dass du mit dem Notenlesen auch so spät angefangen hast. Und natürlich sieht es immer cooler aus, auf Bühnen ohne Noten zu spielen. Aber ist das der Grund, also auch, dass du auswendig spielst, weil das Notenlesen so spät erst kam und das ist einfach irgendwie auch, dann kannst du auch darauf verzichten, weil das ist irgendwie nicht so von Anfang an mit Noten gelernt?
Also nein, das hat eigentlich nicht so viel damit zu tun. Sondern eher, dass ich meistens Solo spiele. Das heißt, ich muss nicht auf eine zweite Stimme aufpassen, die mich begleitet. Und ja, das stimmt, das fühlt sich auch viel freier an. Und auch ein sehr, sehr pragmatischer Aspekt ist, dass ich habe keine Hände zu blättern. Ja.
Logisch, ja. Also du kannst ja auch theoretisch ein iPad benutzen, dann mit dem Fuß. Ich meine, das ist also wie heute, man sieht ja schon so ein paar verrückte Sachen. Wie gehst du vor dann, wenn du auswendig lernst? Weil am Ende kommen ja bei so einem, weiß ich nicht so, wie viele Konzerte spielst du im Jahr? Wahrscheinlich so ein paar 30, 40 oder mehr wahrscheinlich sogar, ne? Solo-Konzerte im Jahr, wie viele spielst du?
Vielleicht eher Richtung 25, ja.
20. Ja, also, roundabout 30. Dann, da kommt ja schon noch ein bisschen an Programm was zusammen. Also allein an Stunden, an Minuten, die man an Programm auswendig parat haben muss. Hast du dafür eine bestimmte Technik? Du hast vorher schon mentales Üben angesprochen, wie du die Sachen auch dann wirklich so abrufbar bereit am Konzerttag parat hast?
Also das ist es gibt verschiedene Methoden, ne? Ich bin nicht Spezialistin von diesen Begriffen, aber ich würde das so motorische Gedächtnis nennen. Das ist, wenn ich einen Bewegungsabläuf in meiner linken Hand gespeichert habe. Meistens die rechte Hand muss ich mir weniger merken. Die macht es oft bei mir ist es oft die linke Hand, die alles speichert. Und je nach wie meine linke Hand aussieht, oft weiß ich auch ungefähr, in welcher Harmonie ich bin, welche Tonart und welche Stufe von diesem Tonart. Und dann kenne ich noch die entsprechenden Töne. Und dazu weiß ich, wie es klingen soll und wie im nächsten Takt klingen soll und wohin es geht. Und dann, seitdem ich das alles für mich klar im Kopf habe, passieren mir viel weniger Blackouts. Aber die können immer passieren. Das ist auch das, was es aufregend macht. Ne?
Theaterinkrieg, für den du vorher meintest. Ne?
Ja, genau. Und das, was wirklich aufregend ist, wie komme ich dann weiter? Und deswegen, wenn man soll das Stück schon richtig, richtig gut kennen. Ne? Und dann kann man immer zu einer anderen Sektion springen oder zwei Takte später einen Schluss finden, wo man einfach einen Akkord, um einen Schluss zu machen und dann daraus weiterzukommen. Es hat ein bisschen was Improvisatorisches dabei. Ich würde nicht sagen, dass ich improvisiere, auf keinen Fall. Aber zu wissen, wo ich landen muss, hilft auf jeden Fall, mich aus solchen Blackouts zu ziehen. Ja.
Und du hast vorher auch gesagt, dass ein Teil von deinem täglichen Üben auch das Konzerte üben, üben ist. Das heißt, da spielst du wahrscheinlich auch die Stücke schon zu Hause auch dann auswendig, oder?
Oh ja, auf jeden Fall. Also wenn ich... Ich probiere immer wieder zu den Noten zurückzukommen, aber die meiste Zeit übe ich ohne Noten. Die Noten lerne ich einmal richtig in den ersten Wochen vom Lernprozess eines Stückes, aber ziemlich schnell lasse ich die auf der Seite. Aber ja, okay, wenn ich einen Unterricht habe oder jede paar Wochen, Monate kontrolliere ich, dass ich immer noch die richtigen Sachen mache, vor allem rhythmisch und dynamisch und so weiter, ja, dann hole ich die wieder raus.
Und wenn ich jetzt an die allererste Stunde von dir denke, die du vorhin beschrieben hast, wo du mit Guitar Pro die Noten in Tabulatur umgewandelt hast, kannst du inzwischen dann auch ein Stück an jedem beliebigen Punkt anfangen?
Ja. Ja? Ja, mittlerweile schon, ja. Das ist 13 Jahre her.
Nee, ich meine, übst du auch wirklich bewusst zu sagen, okay, ich fange nicht. Also natürlich, logischerweise fängst du nicht jedes Stück immer von links oben nach rechts unten an, sondern wahrscheinlich wirst du auf jeden Fall auch ganz bewusst inzwischen, weiß ich nicht, in Takt 19 anfangen, wenn das Sinn macht, und dann von da aus mal üben, oder? Du wirst wahrscheinlich nicht jedes Mal, wenn du Konzerte übst, dann das ganze Stück durchspielen, oder?
Klar, nein. Also ein klassisches Muster von einem Stück zu üben, was schon in meinem Repertoire ist, aber bald in einem Auftritt vorgespielt werden muss. Es ist so, ich kann nicht sagen, was ist in Takt 19 oder so. Aber ich kann sagen, zweite Hälfte von B-Thema der Exposition der Sonate oder sowas. Ne? Dann gehe ich direkt zu den Stellen. Ich gucke je nach Stelle, was brauche ich dann üben, was muss ich machen, damit es entweder sauberer klingt oder expressiver. Oder ja, das sind alle sehr, sehr generelle Begriffe, aber wenn man es übt, dann bekommt man auch das tatsächliche Gefühl dafür. Dann mache ich diese ganzen Stellen für das ganze Stück und dann spiele ich es vor und probiere das umzusetzen oder nicht wirklich umsetzen, sondern das zu spielen, ohne dran zu denken und hoffen, dass es klappt. Meistens, wenn man es gut geübt hat, kann es klappen, ja.
Ich habe mich in der Vorbereitung noch gefragt, jetzt bist du ja schon relativ lange als Solokünstlerin unterwegs und hast ganz viele Preise gewonnen. Und gibt es dann Sachen, von denen du heute sagst, boah krass, die sind mir früher leichter gefallen? Einfach weil jetzt irgendwie die Fallhöhe so ein bisschen größer geworden ist, wenn du als Solokünstlerin irgendwo auftrittst? Dass du Sachen so unbeschwerter früher gemacht hast?
Also ich würde sagen, nein. Seitdem ich angefangen habe, ich hatte immer ein bisschen diese Traum oder Ziel, professionell zu werden. Und deswegen habe ich immer probiert, ich suche immer nach Verbesserung. Was kann ich besser machen, sei jetzt in meiner Präsentation oder Moderation. Spielen natürlich, aber auch die ganze extra musikalischen Sachen, ja, also das probiere ich auch einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Und ja, früher war es Auftreten, ich hatte vor ein paar Jahren riesen Bühnenangst, vor allem vor Corona, und das ja, durchmachen und sich durchzuschlagen ist es weggegangen, damit bin ich ziemlich froh. Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass es Okay, was vielleicht schwerer ist, man hat das Gefühl, das Publikum erwartet was von mir, mhm, oder die Zuhörer erwarten was von mir, und das macht einen gewissen Druck. Aber das ist auch einen positiven Druck, weil dann übe ich vielleicht ein bisschen mehr gezielt.
Und wenn du sagst, du hast vorher Lampenfieber gehabt, also Bühnenangst, mhm, hast du sogar beschrieben, hast du dann daraus jetzt irgendwie ein bestimmtes Ritual entwickelt, was du immer vor Auftritten machst, das dir hilft?
Es ist schwer zu sagen. Also ich habe viele Wettbewerbe gemacht und da ist der Druck noch ein bisschen mehr als bei Konzerten. Und bei Wettbewerben muss man sich schon in eine, also muss man nicht, aber was mir hilft ist, ich will sowas nicht sagen, aber ein bisschen in einen Kampfmodus.
Echt?
Ja, nicht Kampfmodus, sondern zu denken, ich kann super spielen, ich werde super spielen und ich habe alles, was ich brauche, um das gut zu machen. Mhm. Und sowieso, ich habe jetzt keine Zeit mehr zu üben, das ist jetzt. Also jetzt muss ich liefern, was ich gelernt habe, und wenn es nicht genug ist, dann hab ich nach dem Wettbewerb noch Zeit, um das zu üben, ja.
Aber also ist das nicht irgendwie, dass du vor jedem Konzert, weiß ich nicht, dreimal tief durchatmest, dich in eine dunkle Ecke stellst, kein Handy mehr benutzt, also so ein Ritual, Tick ist das falsche Wort, aber so ein Ritual hast du nicht. Also
Ritual, ich probiere das nicht wirklich Ritual zu nennen, sonst würde es mir tatsächlich Lampenfieber schaffen. Aber okay, dieses Vorbereiten am Tag davor, die Kleidung vorzubereiten, bügeln und dann am Tag dann meine Haare zu föhnen, schminken und wenn ich vor der Bühne gehe, dann bereite ich meine Anti-Rutsch-Tücher oder was auch immer. Ich gucke, wie viele Treppen eventuell, damit ich nicht außer Atem auf der Bühne ankomme. Es ist immer auch gut zu wissen, okay, was für ein Stuhl erwartet mich auf der Bühne? Sitze ich da komfortabel oder nicht? Deswegen habe ich auch oft einen Klapphocker im Kofferraum vom Auto, mhm, wo ich weiß, das passt mir. Aber dann, wenn ich auf der Bühne bin, dann habe ich ja ein Ritual vielleicht, dass ich einmal schnell und tief einatme und ganz langsam ausatme. Und dann habe ich ein sehr gutes Gespür für meinen eigenen Herzschlag. Und dann merke ich, dass es langsamer wird. Und das ist der Punkt, wo ich anfange. Aber das mache ich erst, wenn ich schon begrüßt habe, gestimmt, wo ich wirklich bereit zu spielen bin, der erste Akkord zu greifen. Ne? Das, mhm, ist wirklich die Sekunden vor dem ersten Ton.
Ja, spannend, sehr interessant. Zum Abschluss habe ich mir noch zwei Fragen, die ich all meinen Gästen gern stelle, die ich auch dir gern stellen würde. Was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst, darf auch gerne nicht musikalisch sein?
Also organisatorisch dranbleiben mit der Planung, alles ein bisschen besseren Überblick zu haben über was mir zukommt, sei es administrativ oder generell mit Arbeit. Und Geduld haben für Sachen, die noch nicht laufen beim Üben. Ja, also hobbymäßig oder so, dann habe ich nicht so viel zu erzählen.
Also es bleibt bei Gitarre auf jeden Fall alles.
Ja.
Und wenn du an deine eigene Studienzeit jetzt zurückdenkst, hättest du aus deiner heutigen Sicht einen Tipp, um den du damals froh gewesen wärst?
Also ich wäre damals nicht froh gewesen, das zu hören, aber das ist das Einzige, was ich mir ausdenken kann, was hilfreich wäre, ist mir zu sagen, ja, das wird alles okay. Weiter dranbleiben, das wird alles okay.
Also Geduld auch da.
Genau.
Emily, es hat ganz großen Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
Danke, mir auch.
Das war's auch schon für das erste Gespräch in 2025. Ich freue mich, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei seid. Im Februar warten gleich zwei Episoden auf euch. Es gibt eine spannende Folge zum Thema Neujahrsvorsätze. Also am besten diesen Kanal oder gleich den Newsletter abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Die Zusammenfassung des Interviews mit Emily findest du wie immer auf www.what-is-practice.de. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du diese Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Jeden Freitag gibt es dort jetzt auch den Newsletter Übezeit mit einem praxisnahen und wertvollen Übetipp. Dazu gibt es weiterhin auch den monatlichen Newsletter High Five, in dem du noch mehr Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts erhältst. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Ciao und bis bald, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.